Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dank dem britischen Seefahrer James Cook wissen wir, was und wo genau die Südsee ist. Seine Reisen veränderten vor 300 Jahren das Weltbild der Europäer und sie veränderten auch die Welt der Südsee. Das Historische Museum Bern widmet dem Abenteurer eine große Ausstellung. Seit heute ist sie offen. Thomas Psota ist Ethnologe am Historischen Museum Bern und hat wesentlich zur Entstehung dieser Ausstellung beigetragen. Alexander Sauter machte mit ihm einen Rundgang.
Das Tagesgespräch.
Thomas Psota, wir stehen am Eingang zu dieser Ausstellung über den Entdecker James Cook. Wir haben ein grosses Porträt. Er schaut auf dem Bild, also gerade ein bisschen schräg an uns vorbei. Sie haben sich 4 Jahre lang auf die Ausstellung vorbereitet. Entwickelt man da so eine persönliche Beziehung zum James Cook?
Ja, durchaus. Das stimmt. Eine persönliche Beziehung entsteht, wenn man sich mit James Cook befasst. Er ist ein sehr spannender Mensch. Er ist jemand, der ein sehr ungewöhnlicher Mensch ist. Er kommt aus einfachen Verhältnissen und macht nicht eine geradlinige Karriere und ist dann doch jemand, der in der zweiten Hälfte von 18. Jahrhundert für Europa Unglaubliches erreicht hat.
Jetzt startet heute die Ausstellung. Ich nehme an, nach so vielen Jahren Vorbereitung ist man sicher stolz. Sind Sie aber auch nervös?
Ja, ich bin nicht ein ganz ruhiger Mensch, das ist so. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, so viele Sachen und das Thema Cook ist äußerst reichhaltig. Da geht es eher darum, einzuschränken als auszuweiten, um den Kernpunkt von diesen Themen können zu vermitteln.
Wie kommt man als historisches Museum zu Bern überhaupt auf die Idee, über den James Cook eine Ausstellung zu machen?
Ja, das ist etwas, was man nicht auf den ersten Blick sieht. James Cook hat aber insofern mit Bern zu tun. Er hat ja 3 Reisen unternommen. Und auf der 3. Reise war ein Schweizer Maler dabei gewesen.
Das ist das Porträt, das da gerade nebendran hängt. Das ist der Schweizer Maler John Weber.
Genau, John Weber ist sein Name. Unter dem ist er international bekannt. In Bern ist er vielleicht ein bisschen besser bekannt unter seinem Namen Johann Weber. Sein Vater Abraham Weber ist nach London ausgewandert, er war Bildhauer und schickte seinen Sohn im zarten Alter von 6 Jahren schickt er nach Bern. Hier kommt er in eine Familie von Kunsttischler, Funk, die sehr schnell sein Talent entdecken. Und Bern, die Stadt Bern, fördert ihn ganz gezielt. Die bürgerliche Gesellschaft zu Kaufleuten finanziert ihm dann auch eine weitere Ausbildung in Paris, an der Académie Royale. Nach Paris führt er seine Studien fort in London, wo auch seine Familie ist. Und das führt dazu, dass er entdeckt wird und für die 3. Reise vom Captain Cook ausgewählt wird.
Und dort tut er als Maler quasi das machen, was heute ein Fotograf würde machen, nämlich festhalten, was man sieht.
Das ist so. Auf allen 3 Reisen sind Maler und Zeichner mitgenommen worden, um die Unternehmungen zu dokumentieren. Das ist eigentlich das erste Mal, dass man Expeditionen in diesem Umfang dokumentiert und öffentlich zugänglich macht. Man muss wissen, dass von allen 3 Reisen ungefähr 3000 Bilddokumente vorhanden sind. Das hat es vorher nicht gegeben.
Wir kommen am Schluss von dem Rundgang, den wir machen, nochmal auf den John Weber zurück.
Ja.
Gehen wir aber eins weiter. Wenn man da oben runterläuft, dann kommt man zu 2 Objekt, und zwar das eine, das sieht man, das ist eine Bibel und nebendran hat es einen Kopf, einen grossen Kopf, da steht Federgott. Was ist das? Was sehen wir da?
Das ist ein Federgott, ein Bild von einem, was wir als Gott bezeichnen in Hawaii, und er steht da einfach als Beispiel für Ausdruck von den Weltbildern im Pazifik. Die Begegnung soll eben eine Gegenüberstellung sein mit der Bibel von Cook, die er auf allen 3 Reisen dabei hatte. Das war sein persönliches Exemplar, das uns die christlich-abendländische Weltanschauung vermittelt. Und dem gegenübergestellt ist der Federgott aus Hawaii, ein Bild, ein Gerüst, das drauf mit Federn, roten Federn, das sind die heiligsten Gegenstände in Hawaii, eine übernatürliche Person dargestellt ist, wo man zu Ehren der Häuptlinge an Prozessionen umträgt und wo man glaubt, dass sich die göttliche Kraft da drinnen während solcher Zeremonien manifestiert.
Sie haben es gesagt, Thomas Psot, das sind drei Reisen gewesen, ja, die James Cook gemacht hat. Und man sieht da auch eine Miniaturausgabe von einem Schiff. Und man sieht auch, was er alles hat mitnehmen. Da hat es Trockensuppe, Schiffszwieback, Wein, Schwein, Hühner. Was ist eigentlich die Motivation gewesen, auf die Reisen überhaupt zu gehen?
Also, das sind verschiedene Aspekte damit verbunden. Man hat natürlich nach wie vor koloniale Interessen. Das ist der Wettschritt der Nationen in Europa, die Welt nicht nur zu erkunden, sondern wirklich auch nutzen können. Es gibt ja nicht viele Sachen, die der Mensch unternimmt, die nicht ohne wirtschaftlichen Hintergrund hat. Da ist einerseits die englische Admiralität dahinter gestanden. Man muss aber wissen, dass auch der Auftraggeber von diesen drei Reisen, besonders von der ersten Reise, auch die Royal Society war, die damals weltweit führende wissenschaftliche Gesellschaft in Europa, wo die Sachen auch vom wissenschaftlichen Aspekt her hat wollen angehen. Die Unternehmungen, das hat man gewusst, das gibt wird eine längere Zeitdauer nehmen. Man hat damit ungefähr gerechnet, dass das 3 Jahre wird gehen. Und da ist natürlich die oberste Voraussetzung gewesen, dass man entsprechend ausgerüstet ist. Cook ist ausgewählt worden, weil er ein unkonventionelle Vorschläge hat gemacht. Er ist sicher ausgewählt worden aufgrund von seinen Fähigkeiten. Er ist ein ausgezeichneter Kartograf gewesen. Er ist aber aus einfachen Verhältnissen gekommen. Und was seine Vorschläge waren, nämlich mit einem englischen Kohlenschiff zu fahren. Mit einem englischen Kohlenschiff in die Südsee zu gehen, weil das Kohlenschiff entsprechend Platz hat. Es hat aber auch sonst Vorteile, nämlich es ist sehr flach. Und das hat ihm erlaubt, und das hat sich dann sehr bewährt, dass man in flachte Küstengewässer fahren kann. Und es ist einfach zu reparieren. Das hat sich dann bewährt in Australien, wo er mal leck geschlagen ist. Mit einem anderen Schiff wäre ihm das nicht gelungen. Mit einer schnittigen Fregatte, irgendein schickes Schnellschiff wäre natürlich sehr schnell unterwegs gewesen. Aber das Schiff hat verschiedene andere Vorteile gehabt. Wir haben hier ein Modell gewählt, und das ist mir sehr wichtig gewesen, das in der Ausstellung zu zeigen, wo man eben sieht, aufgrund vom Material, das man daneben ausgelegt hat, und die Mannschaft, die ungefähr 100 Leute umfasst, was da alles auf dem Schiff hat müssen.
Eben, da hat es auch Tiere dabei. Ich sehe, es hat da, das ist, glaube ich, ein Hund oder eine Katze, die ja auch auf dem Schiff dabei sind. Warum?
Ja, das ist so. Also Ratten fahren immer mit, da ist es gut, wenn man auch eine Katze auf dem Schiff hat. Die Hunde, die waren die persönlichen Hunde von Joseph Banks. Joseph Banks ist ein vermögender Mann, er ist ein Privatgelehrter, er ist mit der treibenden Kraft von der Royal Society, wird ja lange Zeit Präsident von der Royal Society sein nach diesen Reisen, und er hat die erste Reise mitfinanziert. Er ist der, der hauptsächlich der wissenschaftliche Anspruch in die Reise einbringt, besonders in die erste Reise. Und er ist da unterwegs mit ein paar Dienern und eben mit seinen 2 Hunden.
Gehen wir auch eins weiter in den nächsten Raum. Wir sehen da Bilder von Tahiti, und wenn ich mir die Bilder anschaue, dann sind das sehr romantische Bilder, wunderbare Naturlandschaften, barbusige Frauen. Ist das so, das Bild, das man von dieser Südsee hatte, hat eben so den fast schon romantisch verklärten Blick auf die Region?
Ja, wir sind jetzt hier in Tahiti. Das ist wirklich so das Bild von der Südsee, das dann entstanden ist. Wir stehen hier vor einem Bild von William Hodges. Also er ist der Maler von der 2. Reise. Also die 3 Reisen, jede Reise war in Tahiti gewesen. Und Tahiti gibt dann wirklich für Europa das Bild, wo sehr viele Träume, sehr viele Wunschvorstellungen für Europa hier entstehen.
Von wo kommt das?
Der Mensch hat immer irgendwie das Paradies irgendwo im Süden gesucht. Mal ist es der Mittelmeerraum gewesen, dann geht es weiter. Und am Schluss ist es von der Erkundung von der Welt irgendwie die Südsee. Es ist eine Insel gewesen, wo man sehr viele Sachen drin projiziert hat, wie eben das Land der edlen Wilden, also eine russische Vorstellung, und wo sehr viele romantische Sachen damit verbunden waren.
Sie haben den Begriff vom edlen Wilden gesagt. Also man hat die Ureinwohner dort nicht unbedingt als Mensch zweiter Klasse angeschaut oder doch einfach mit einem grösseren Respekt?
Ja, das ist eine schwierige Sache, wenn es sobald gewisse koloniale Interessen mit reinspielen, dann schwingt da natürlich immer etwas mit. Aber man muss davon ausgehen, und besonders auf der ersten und zweiten Reise darf man dem Cook zumessen, dass er ohne Vorurteil dorthin gefahren ist und sehr offen und respektvoll diesen Leuten gegenübergetreten ist. Auch der Joseph Banks und die Wissenschaftler zu dieser Zeit, die ja eben auch Rousseau gelesen haben, die das gesucht haben, eigentlich das unverfälschte, der natürliche Zustand des Menschen, haben da mit sehr offenen Augen und mit einem sehr respektvollen Blick sie sind dem gegenübergetreten. Was man nicht gerade von Anfang an wahrgenommen hat, ist, dass wir da Gesellschaften gegenübergestanden sind, wo man vielleicht nicht ganz in diesem natürlichen Zustand hat dürfen vermuten, sondern es waren Gesellschaften, die stratifiziert waren.
Das heisst,
es hat eine Oberschicht, es hat eine Mittelschicht von Freien gegeben und es hat eine Unterschicht gegeben, die sehr viel von ihrer Produktion nach oben müssen abliefern.
Also eigentlich ein System, das die Briten aus ihrem eigenen Land auch schon kennt haben?
Durchaus, ja. Ein System, das die Briten sehr gut kennt haben. Und Cook kommt ja aus einfachen Verhältnissen. Man muss ihn eher zu der Unterschicht zählen. Das war sicher von Vorteil gewesen, die Haltung, die er hatte, auch der Mannschaft auf dem Schiff, also der Mannschaft gegenüber auf dem Schiff. Er hat die Haltung aber irgendwie auch in der Begegnung mit den Gesellschaften in der Südsee eingebracht.
Gehen wir eins weiter in den nächsten Raum. In dem Schaukasten, den wir da haben, da sehen wir Waffen, das sind Holzkühlen, geschnitzte Messer. Das ist aber schon auch ein Zeichen dafür, dass der James Cook nicht überall, wo er angekommen ist, immer gerade mit offenen Armen empfangen worden ist.
Ja, das ist so. Man muss wissen, die polynesische Besiedlung, im ganzen pazifischen Raum, ist in verschiedenen Wellen erfolgt. Und weil Land dort sehr knapp ist, ist sie Konflikte eigentlich etwas, das immer mitschwingt. Das sind Regelmechanismen, die halt einfach dazu führen, dass es ein Kampf um die Ressourcen ist, wie man das auf der ganzen Welt kennt. Und das merkt er James Cook ja auch sehr schnell. Er stellt in sehr vielen Gesellschaften im Pazifik fest, dass da eigentlich recht viele Waffen vorhanden sind. Zum Teil sind das Statussymbol, zum Teil sind das einfach Symbol von der Macht, von der Herrschaft, um eben auch die verschiedenen Klassen in diesen Gesellschaften deutlich zu machen. In Neuseeland ist es so, dass der Cook sehr gute Voraussetzungen hatte auf der ersten Reise, dass es nicht zu feindlichen Auseinandersetzungen ist. Nämlich auf Tahiti lernt er Gelehrten und Navigator kennen, wo er mit auf die Reise nimmt. Und das ist dann wirklich die Vermittlerperson in Neuseeland selber. Und die Maori sagen noch heute, ohne Tupaia, so heisst der Gelehrte aus Tahiti, ohne Tupaia wären Cooks erste Schritt auch seine letzte gewesen in Neuseeland.
Jetzt muss man sagen, man hört es, da hat es noch Vogelgezwitschern im Hintergrund. Das wird ab Band eingespielt. Das ist so das, was man quasi gehört hat, was der James Cook gehört hat, wenn er auf so eine Insel gekommen ist, nämlich eben Wellen und Vogelgezwitschern.
Das ist so, ja. Das ist eine völlig fremde Welt für ihn gewesen und vor allem auch eine völlig fremde Welt für die Wissenschaftler. Man ist also in ein Gebiet vorgestossen, das man nicht kennt hat. Man hat die Gesellschaften wenig kennt, man hat zum Teil die einzelnen Inselräume vielleicht ungefähr gewusst, dass es sie gibt. Aber die Natur zum Beispiel, das ist Neuland gewesen. Alle die Vogelarten, alle die Pflanzenarten, das ist wie soll ich dem sagen, eine Wundertüte gewesen für die Wissenschaft. Und wir befinden uns in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert, also Aufklärungszeit in Europa, Zeitalter vom inneren und äußeren Aufbruch, wo wir aufgrund vom Konzept von Carl von Linné jetzt systematisch dahinter gegangen ist, die Natur zu erfassen.
Thomas Psoten, wir haben es vorher von den Waffen gehabt. Er ist nicht überall freundlich willkommen geheissen worden. Man muss aber auch sagen, James Cook hat diesen Völkern auch nicht immer Glück gebracht. Wenn ich mir denke, eben die Bilder, die wir gesehen haben, von den barbusigen Frauen, ein Schiff mit gegen 100 Mann ohne Frauen, da kommen mir ganze Reihe von möglichen Konflikten in den Sinn.
Begegnungen haben immer verschiedene Ebenen, das ist ganz klar. Es kommt immer darauf an, wie man aufeinander zutritt, wie man sich einander gegenüber verhält. Die Sachen mit der Sexualität, den Männergesellschaften von diesen Schiffen, die da kommen, auch das hat verschiedene Ebenen. Was man muss wissen, und das hat man zu Cooks Zeiten nicht gewusst, er war dort auch sehr zurückhaltend gewesen. Er hat gewusst, dass Europa Geschlechtskrankheiten in die Südsee bringt. Darum hat er eigentlich probiert, die sexuellen Kontakte zwischen seinen Leuten, er hat seine Mannschaft immer als seine Leute bezeichnet, seine Leute und den Frauen in der Südsee möchte unterbinden, was natürlich völlig unrealistisch war. Was man muss wissen ist, dass es sehr viele Sachen hat gegeben im Zusammenhang mit der Sexualität, wo wir vielleicht erst jetzt im Nachhinein verstehen. Die Gesellschaften dort, ich habe das gesagt, haben verschiedene Schichten und Frauen aus der Unterschicht haben immer versucht, wenn möglich, was natürlich in den Gesellschaften selber sehr stark ist eingeschränkt gewesen, mit höhergestellten Kindern zu haben, weil das der Familie, also der ganzen Familie, der hat die Möglichkeit zu einem sozialen Aufstieg gegeben. Und weil der Cook und seine Mannschaft als etwas Besseres, als etwas Höherstehendes ist angeschaut, hat man sich aus diesen Kontakten auch diesen Vorteil erhofft.
Also das sind Kontexte, die dann eben auch freiwillig passiert sind.
Das darf man doch, da darf man davon ausgehen, ja. Also freiwillig vielleicht von einzelnen jungen Frauen nicht, sie sind vielleicht von ihren Familien dazu gedrängt worden. Aber sicher nicht so, dass es mit Gewalt verbundene sexuelle Kontakte waren.
Thomas Psoten, da im Historischen Museum sind rund 400 Objekte ausgestellt. Wo findet man die?
Auf Cooks Reisen sind rund, also auf diesen drei Reisen sind rund 2000 Objekte gesammelt worden. Das hat verschiedene Gründe. Also man hat dann einfach entdeckt, was das für eine fremde Welt ist. Das sind die Kulturzeuge gewesen, die man hat mitnehmen konnte. Es hängt auch noch ein bisschen damit zusammen, dass der Banks auf der ersten Reise ein bisschen zurückhaltend war mit dem Dokumentieren von diesen Gegenständen. Er hat vor allem seine Zeichner eingesetzt für die Flora und die Fauna. Und bei den ethnografischen Objekten hat er gesagt, wir nehmen die einfach gerade mit, dann kann man sie in England dokumentieren. Und das hat so grossen Erfolg gehabt, dass die zweite und dritte Reise wirklich breit anfangen zu sammeln. Man muss heute wissen, dass die Sammlungen, die 2000 Objekte in verschiedene Sammlungen sind gekommen und dass man die Objekte heute als die wichtigsten Kulturzeuge von der Südsee darf anschauen, weil nach dem Cook hat sehr schnell die Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung von der Südsee eingesetzt und Objekte aus dieser, sagen wir der mal, der alten polynesischen Kultur sind dort vor Ort heute nicht mehr vorhanden.
Aber wenn Sie dann nachher die Ausstellung organisieren, dann können Sie nicht einfach in den Keller runtersteigen und sagen, so, jetzt holen wir das mal für. Wie findet man die Objekte, die man dann hier in Bern zusammentragen kann?
Also Grund, dass Bern an dieser Ausstellungskooperation mitgemacht hat, ist, weil wir eine eigene Sammlung haben von der Reise vom Cook. Wir haben das Anfang an, einleitend mal kurz an, tönt, bei der dritten Reise war ein Maler aus Bern dabei gewesen, und er hat nicht nur Bildzeugnis mitgebracht von dieser Reise, sondern auch eine sehr schöne Sammlung. Und aus Dankbarkeit für seine Förderung als Künstler durch Bern hat er kurz vor seinem frühen Tod hat er die Sammlung nach Bern geschenkt. Das ist ein Teil vom Grundstock von der ethnografischen Sammlung hier am Historischen Museum. Und das haben wir als Teil von der Ausstellung eingesetzt, aber auch aus sehr bedeutenden Sammlungen weltweit der Objekte dazugenommen, um, sagen wir jetzt mal, die besten 400 aus diesen 2000 Objekten hier am Publikum können zu zeigen.
Jetzt der Schweizer, der Berner Maler, der John Weber, dass er in dieser Ausstellung auch vorkommt, hat er wirklich so eine tragende Rolle gehabt bei dieser dritten Reise? Oder ist das jetzt einfach so ein bisschen der Lokalpatriotismus, dass man den Schweizer auch noch mit ausstellt?
Er ist ein Maler, der, und deshalb schätze ich ihn sehr als Ethnologe, ist ein Maler, der sehr realitätsnah versucht zu bleiben, ist sehr ein nüchterner Mensch, der das Authentische sucht.
Also man kann nur davon ausgehen, dass die Bilder, die man sieht, die Menschen, die Landschaften, dass das dem entspricht, was man angetroffen
hat. Was er gesehen hat, ja. Darum ist er auch ethnografisch sehr wichtig. Er hat auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt zum Cook, also er wird direkt dem Cook unterstellt, um die Sachen, die man eigentlich nicht mit Wort beschreiben kann, und da geht es jetzt eben gerade um das Ethnografische in dieser Zeit, dass er diese Sachen dokumentiert. Und der Cook hat ihn bevorzugt auf so ziemlich allen Landgängen mitgenommen. Und das hat ihm John Weber die Möglichkeit gegeben, den auch als Zeichner und in seiner Dokumentation sehr ethnografisch vorzugehen.
Thomas Psotta, zum Schluss, Sie haben sich 4 Jahre lang mit dem James Cook, mit dem John Weber beschäftigt. Was haben Sie gelernt in diesen 4 Jahren? Was hat sich Ihrem Blick verändert?
Verschiedene Sachen haben sich in meinem Blick verändert. Nämlich, dass man Personen wirklich gut kennenlernen muss. Auf Anhieb würde man vielleicht sagen, Cook ist mit einer Haltung von Europa, einer überheblichen Haltung in die Südsee gefahren. Der Blick hat sich bei mir etwas verändert. Obwohl man muss sagen, und Cook war sich da bewusst gewesen, die Veränderungen, die er einleitet, gut, wenn es nicht Cook wäre gewesen, dann wäre bald jemand anders gekommen aus Europa, das hat er erkannt. Und war auch nicht zufrieden gewesen auf seiner dritten Reise, wo er mit sich selber kämpft, wo er aber auch mit dem kämpft, was er sieht, was er hier verursacht, kommt ein Mensch führen, wo man muss sagen, man trifft ihn nicht ganz, wenn man denkt, er hat allzu stark europäische Haltung, überhebliche Haltung diesen Leuten entgegengebracht. Cook ist jemand, der Zusammenarbeit gesucht hat. Und das ist etwas, was ich vielleicht vor 4 Jahren noch nicht so eingeschätzt habe. Er war jemand, der wirklich sich gewöhnt war, zwar zu sagen, wo es durchgeht, aber ein offenes Ohr für alle Anliegen hatte. Und darum ist das, glaube ich, so eine herausragende Teamarbeit und eine ganz neue Art von Zusammenarbeit auf solchen Expeditionen geworden, die auch eine sehr breite Wirkung hatte.
Thomas Psotta, herzlichen Dank für den Rundgang durch die Ausstellung.
Gerne geschehen. Merci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.